Meister Dorin hatte die Angewohnheit, in der Astgabel einer Kiefer zu meditieren. Als Hakurakuten, der Gouverneur der Provinz und an Buddhismus interessiert, davon hörte, besuchte er Dorin. Ihn dort oben im Baum sehend, sagte er, du bist an einem sehr gefährlichen Ort. Dorin antwortete, nicht so gefährlich wie Ihre Position. Hakurakuten schwieg eine Weile nachdenklich. Dann fragte er, was haben eigentlich all die Buddhas gelehrt? Dorin antwortete, das Rechte tun und das Unrechte nicht tun. Mach deinen Geist auf natürliche Weise rein. Das lehren alle Buddhas. Hakurakuten sagte, jedes dreijährige Kind weiß das. Dorin erwiderte, das ist so. Jedes dreijährige Kind weiß es. Aber selbst ein 80-jähriger Mensch kann es nicht. Zunächst zu den beiden Personen in dieser Geschichte. Weil Meister Dorin so gerne in Astgabeln saß und dort meditierte, hatte er den Spitznamen Choka, was Vogelnest bedeutet. Unsere Schwester Sangha, die im Togenji in Steierberg ihr Zentrum hat, hat daher ihren Namen Choka Sangha, Vogelnest Sangha. Wohl auch, weil dort ein dichter Wald direkt neben dem Tempel ist und tatsächlich sehr viele Vögel in ihren Vogelnesten sitzen. Allerdings habe ich dort noch keine Zen-Mönche oder Zen-Meister in den Astgabeln gesehen. Nun zu Hakurakuten. Hakurakuten war der Gouverneur der Provinz. Im chinesischen Kaiserreich war der Gouverneursjob ein gefährlicher Beruf. Wenn man in der Provinz nicht mitbekommen hatte, wie der politische Wind am Kaiserhof wehte, konnte das schnell zur Absetzung und noch mehr führen. Aber Meister Dorin hat mit seinem Spruch nicht so gefährlich wie Ihre Position, noch etwas anderes im Sinn. Aber dazu später. Nun aber zum Kern der Geschichte. Beim Essen rezitieren wir Ikui dan isai aku nikui shu isai zen Sankuido Shoshu Yo Kaigu Yo Butsu Do. Shama verschweigen wir die deutsche Übersetzung. Nämlich, beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir, alle Wesen zu erretten. So vollenden wir Buddhas Weg. Das scheint uns alles zu moralisch, zu naiv. Das hat uns schon Oma erzählt, als wir 3 Jahre alt waren. Die Verse, die Dorin dagegen rezitiert, die sind nicht von unserer Oma, sondern von Buddha. Das Recht tun und das Unrechte nicht tun. Macht deinen Geist auf natürliche Weise rein. Das lehren alle Buddhas. Das sind originale Worte von Buddha. Aus dem Dhammapada, einer wichtigen Sammlung von Aussprüchen von Buddha. Insgesamt sind es 400 Verse. Das Dhammapada beginnt mit folgenden Versen. Den Dingen geht der Geist voran. Der Geist entscheidet. Kommt aus getrübten Geist dein Wort und dein Betragen, so folgt dir Unheil, wie dem Zugtier folgt der Wagen. Die Wirklichkeit geht sogar schon darüber hinaus. Das Unheil kommt manchmal sogar gleichzeitig mit unserem Unrecht tun. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir alle haben oft irgendwelchen Abfall in der Hand. Zum Beispiel gebrauchte Papiertaschentücher. Nun ist gerade mal kein Papierkorb zur Hand. Also stecken wir es in unsere Hosentasche. Da ich zu Hause der Hausmann bin, der die Wäsche macht, denke ich sofort an die letzte Wäsche mit den 1000 Fitzelchen eines unentdeckten Taschentuchs und den 1000 Anstrengungen, die Wäsche flusenfrei zu bekommen. Da mein Gedanke, schmeiß das Taschentuch doch einfach gleich in die Gegend. Aber bevor ich das in die Tat umsetze, höre ich das Klagen der Straßenfeger und der Passanten und überhaupt. Und deren Ärger, alleine der Gedanke, das Taschentuch auch unbeobachtet irgendwo hinzuschmeißen, verursacht mir schon Leiden. Allein der Gedanke. Hier kommt das Unheil sogar schon vor der Tat. Und ich begehe dieses kleine Unrechttun nicht. Aber das ist natürlich nur ein sehr banales Beispiel für das Unrechte tun. Aber auch bei weniger banalen Fällen gilt, das Unheil, das wie ein Zugtier dem Wagen folgt, kommt immer. Woher ich das weiß? Aus der eigenen Erfahrung, aus meiner Erfahrung. Natürlich kann ich nur über das Unrecht sprechen, dessen ich mir bewusst bin. Aber ich denke, wir alle sind uns oft dessen bewusst, wenn wir Unrechtes tun. Also meine Erfahrung ist, dass das, was ich durch Unrechtes tun erlange, immer einen Beigeschmack behält. Der wirkliches Zufriedensein, oder besser gesagt, befriedigt sein, unmöglich macht. Auf der anderen Seite bringt rechtes Tun stets ein Befriedigtsein, auch wenn es mit Verlust von irgendetwas verbunden ist. Der berühmte Zen-Meister Dogen, der genauso wie jetzt ich ein ganzes Teisho dieser Geschichte gewidmet hat, sagt dazu: Wie bedauernswert sind jene Menschen, die nur erkennen, dass unrechtes Tun aus vergangenen Ursachen und Umständen entsteht, aber nicht sehen, dass sie selbst diese Ursachen und Umstände sind. Ich glaube, wir alle kennen jene Menschen, die nur erkennen, dass unrechtes Tun aus vergangenen Ursachen und Umständen entsteht. Oft sind wir selber jene Menschen. Wenn wir uns dann nämlich im Augenblick des Handelns bewusst sind, dass wir Unrechtes tun, dann können wir uns nicht mehr herausreden, alle Verweise auf die Eltern, auf unsere Sozialisation und die anderen sind dann wirklich nur Selbstbetrug. Im Gegenteil, verstärken wir durch unsere Ausreden nur noch die Ursachen und Umstände, die zu unserem Unrechttun geführt haben. Um bei dem banalen Beispiel von eben zu bleiben mit dem Papiertaschentuch. Wenn wir heute Abfall achtlos in die Gegend werfen, werden wir es morgen umso leichter tun. Nicht nur, dass unser Geist dadurch auf eine schiefe Bahn gerät, der es uns immer leichter macht, Unrechtes zu tun, verunreinigen wir zusätzlich auch noch unseren Geist. Und genauso verhält es sich umgekehrt. Das rechte Tun entsteht aus einem reinen und unbefleckten Geist und bewirkt selber wieder, dass unser Geist gereinigt wird. Dazu ein Beispiel aus dem So-Sein der Reinigungswelt, wo wir jetzt schon so viel vom Reinigen gesprochen haben. Eine Freundin von mir, nennen wir sie Sonja, und das ist eine wirkliche Geschichte, habe ich erst vor kurzem erzählt bekommen. Also, eine Freundin von mir, Sonja, arbeitet auf einer Büroetage mit zwei Kolleginnen und einer Damentoilette. Offensichtlich wussten ihre Kolleginnen nicht, wozu eine Klobürste da ist. Das hat meine Freundin Sonja sich einige Zeit angeschaut und konnte damit umgehen. Das reichte dem Buddha-Dharma oder der kosmischen Vitalität oder wie wir es sonst so nennen, das reichte dem Buddha-Dharma nicht. Es erschwerte die Übung für Sonja. Denn eines Tages war nicht nur die Toilettenschüssel, sondern auch noch der Griff der Klobürste verdreckt. Meine Bekannte schaute sich das 2 Tage lang an und beschäftigte ihren Geist damit. Am 3. Tag, kurz nachdem sie angefangen hatte zu arbeiten und in der Teeküche sich Tee machen wollte, sah sie dort eine Packung Einweghandschuhe herumliegen, griff sich 2, ging zur Toilette, reinigte die Klobürste und die Toilette und reinigte damit nicht nur die Toilette und die Klobürste, sondern auch ihren Geist. Dogen beschreibt das so: Rechtes Tun gehört weder der Person, die es tut, und wird auch nicht von ihr als solches erkannt. Und dann macht Dogen klar, dass es sehr wohl ein Erkennen unserer eigenen Tat gibt. Im Nachhinein zum Beispiel. Aber im Augenblick des das rechte Tun, im Augenblick des das rechte Tun, sind wir uns dessen nicht bewusst. Dogen sagt, im Akt des Wissens gibt es das Selbst und das Andere. Das heißt, es gibt ein Wissen, wo wir uns genau richtig ordnen können, ich, die anderen und jetzt so und so, da können wir auch mit rechnen, mit diesem Akt des Wissens. Da gibt es das Selbst und Andere. Im Akt des Sehens gibt es das Selbst und das Andere. Aber das Richtige zu tun, ist jenseits solcher Unterschiede. Es ist das Richtige, das sich selbst tut. Das rechte Tun selbst gehört nicht zu dem, der es tut, und wird von ihm auch nicht als solches erkannt. Es gehört nicht zur Welt und wird von ihr auch nicht als solches erkannt. Im Beispiel mit der Klobürste war das so. Am 3. Tag war Sonja ohne Groll. Sie war ohne Kommentieren, sondern einfach nur Klobürste reinigen, Klo reinigen und Geist reinigen. Und es kam ihr auch nicht darauf an, dass es von der anderen Welt erkannt wurde, das Rechte tun. Hier im Session können wir das auch üben. Unser Zazen im Session unterstützt uns dabei. Die gute Botschaft ist, genau im Augenblick des Zazens tun wir auf jeden Fall nichts Unrechtes. Das ist doch schon mal was. Nun können wir nicht unser ganzes Leben lang auf dem Sitzkissen sitzen und Zazen üben. Das ist auch nicht das Ziel von Zen. Wie können wir nun im Alltag erreichen, dass wir stets das Rechte tun und niemals das Unrechte? Vielleicht sagt ihr jetzt, genauso wie ich im Zazen übe, nur zu beobachten, einfach da zu sein, keine Vorstellung zu haben, so trainiere ich das auch im Alltag. Ich trainiere im Alltag, ohne Ich-Vorstellung zu sein. Und wenn ich das übe, dann ergibt sich automatisch, was Rechtes tun ist. Und ich tue auch automatisch das Rechte. Das ist richtig. Leider haben wir blinde Flecken. Logisch, denn das, was wir als Menno, Jörg, Marianne, Klaus und so weiter nennen, besteht aus den 5 Skandhas, den 5 Bereichen des Anhaftens, nämlich Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein. Das ist das Material, mit dem wir ausgestattet sind. Und dieses Material ist voller Prägungen durch Eltern, Kultur, Erfahrungen, Konditionierungen und so weiter. Das soll jetzt keine Ausrede sein, wie ich vorhin schon sagte. Keine Ausrede. Aber es ist erstmal so. Unser Material ist geprägt. Bei aller Achtsamkeit und Bewusstheit werden uns diese 5 Skandhas immer wieder um unsere blinden Flecken herumführen, damit wir uns nicht damit auseinandersetzen. Das ist auch ein vielleicht kleinerer Grund für die Koanarbeit. Wer sich in die Koanarbeit hineinbegibt, wird entdecken, dass zwar nicht jedes Koan, aber doch manche Koan einen Punkt bei uns treffen. Einen passenden Punkt, wo wir auf einmal einen blinden Fleck von uns entdecken. Das kann bei der Koanarbeit passieren und wird auch bei der Koanarbeit passieren. Unsere wichtigsten Koans zeigen sich nun ja im Alltag. Da gibt es also auch genügend Herausforderungen. Aber da gibt es nicht immer einen Zen-Meister, der nachfragt, was ist denn nun deine Antwort? So haben wir im Alltag, trotz der wunderschönen vielen Lebenskoans, der Herausforderungen, die wir haben, haben wir im Alltag viel mehr Möglichkeiten, unsere blinden Flecke zu umgehen, zu umschiffen und nicht wahrzunehmen. Wir nehmen dann nicht wahr, was es bedeutet, Unrechtes zu tun. Hier ohne Hilfsmittel, einfach durch die Übung der Bewusstheit und des ganz im Augenblick Sein, diese blinden Flecken zu entdecken, ist nicht unmöglich. Aber es gibt Hilfsmittel. Warum sollten wir diese nicht nutzen? Und ein wichtiges Hilfsmittel sind dabei die Silas, die buddhistischen Verhaltensempfehlungen. Sie helfen uns dabei, sich bewusst mit den Bereichen unseres Anhaftens zu beschäftigen, die wir uns nicht so gerne anschauen. Zunächst klingen die Silas wie die 10 Gebote aus der Bibel. Erstens, ich will mich bemühen, keine Lebewesen zu töten oder zu verletzen und das Leben zu erhalten. Zweitens, ich will nichts nehmen, was mir nicht gegeben wird, und Freigebigkeit üben. Drittes Sila, ich will niemanden missbrauchen und die Würde aller Menschen bewahren. Viertes Sila, ich will anderen und mir selbst gegenüber wahrhaftig sein. Fünftens, ich will meinen Geist nicht trüben und Klarheit bewahren. In unserer Tradition beginnt also das erste Sila mit den Worten, ich will mich bemühen. Und der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh formuliert, im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Die Soto-Zen-Meisterin Diane Rizzetto formuliert, ich begebe mich auf den Weg, das Leben zu unterstützen. Warum wird das so scheinbar sanft formuliert und nicht so klar wie in der Bibel, du sollst nicht töten? Weil Zen eine Geistesschulung ist und kein Befolgen von Geh- und Verboten. Wir trainieren unseren Geist am besten, wenn wir ihn auffordern, sich auf einen Weg zu begeben, statt ihn mit Verboten, also äußeren Vorstellungen, zu bombardieren, zu konfrontieren. Das Blinde macht das einfach nicht, kann sogar hinderlich sein, weil wir dann unseren Widerspruchsgeist stärken. Und es wird uns erschwert, zu entdecken, warum wir manchmal Unrechtes tun. Unrechtes tun möchten. Ein Beispiel. Ich sitze am Schreibtisch und ein hässlicher Käfer, keine Kakerlake, aber ein hässlicher Käfer krabbelt über den Tisch. Ich drücke den Käfer tot und schmeiße ihn in den Mülleimer. Wenn ich das erste Sila nun als schlichtes Verbot befolge, dann drücke ich ihn nicht tot. Ich drücke den Käfer nicht tot. Das ist gut. Aber noch besser ist es, diesen Reflex des Todmachens anzuschauen und dann nicht zu töten. Wir sollten uns fragen, was ist mit mir los? Bin ich mit irgendetwas unzufrieden? Bin ich sauer auf jemanden? Ärgere ich mich über mich selber? Was steckt hinter dem Impuls, den Käfer töten zu wollen? Das Gute bei dieser Methode ist, dass ich sie auch nachher anwenden kann. Nachher meine ich, wenn der Reflex, den Käfer zu zerdrücken, zu schnell war, dann brauche ich mich nicht innerlich völlig zu zerfleischen, sondern ich kann tief schauen, was mit mir los ist und woher dieser Impuls kam. Ein Beispiel. Vorgestern habe ich im Kollegenkreis über eine Kollegin gelästert, Sachen erzählt, die ich gar nicht genau wusste, die nicht gelogen, aber ein bisschen übertrieben waren. Denn ein guter Geschichtenerzähler muss manchmal etwas pointieren, hervorheben, damit es spannend bleibt. Typischerweise fällt mir so etwas vor Schlafengehen wieder ein. Ich will einschlafen und heute Mittag habe ich übel gelästert. Das ist mir peinlich. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Statt mir Tratschen und Lästern nun einfach zu verbieten, entschließe ich mich, das nächste Mal die Situation bewusst zu beobachten. Denn das nächste Mal kommt bestimmt. Nämlich schon am nächsten Tag. Jetzt schaue ich mir an, wie sich die Situation anfühlt. Da ist ein Druck mitzumachen beim Tratschen auf dem Büroflur. Wir stehen wieder zusammen. Das Thema Wetter ist schon durch. Da ist ein Druck mitzumachen. Die anderen haben angefangen. Natürlich immer die anderen. Aber egal. Die anderen haben angefangen. Hast du schon gehört? Christine soll sich gestern unmöglich. Und überhaupt. Wie kann man nur? Schließlich will ich auch dazugehören zu der Gruppe. Und ich will auf jeden Fall nicht Christine sein. Ich beobachte den Zwang, nun auch etwas beizusteuern und auszuschmücken, damit die anderen was zu lachen haben. Denn Lachen verbindet. Wie kommt das immer so vor, wie sich so ein Pferde auf einer Weide treffen? Sie kommen an, schnuppern und fangen an zu wiehern. Und so sind wir Menschen auch. Das ist dieses sozialen Kontakt aufbauen. Und eine Methode ist Tratschen über andere. Was wir vielleicht gar nicht so genau wissen, aber wie ich es eben schon beschrieben habe. Wenn wir nun uns gerade mit dem vierten Sila beschäftigen, ich will anderen und mir selbst gegenüber wahrhaftig sein, dann sollten wir uns jetzt nicht verbieten zu tratschen. Denn wir sind ja dabei, Wege zu erlernen, nicht zu tratschen und nicht Halbwahres zu verbreiten. Wir üben Zen im Alltag, einfach beobachten. Wenn bei der Sitzmeditation, also beim Sazen, der Fuß drückt, das nicht extrem schmerzhaft ist, dann beobachten wir einfach weiter, was sich mit dem unangenehmen Gefühl entwickelt. Wir beobachten. Und genauso machen wir es auch im Alltag. Wenn wir tratschen wollen, beobachten wir einfach unser Bedürfnis zu tratschen. Falls wir dem vermeintlichen oder tatsächlichen Gruppendruck nachgeben, nun gut, nächstes Mal schauen wir wieder genau hin, was da mit uns passiert. Natürlich gibt es innerhalb jeden Silas graduelle Unterschiede. Die Verhaltensempfehlungen können auch Verbotscharakter haben. Das ist eine Binsenweisheit, denn einen Käfer zu töten, ist nicht dasselbe wie einen Menschen zu töten. Als Buddhisten begeben wir uns also auf den Weg. Und wir können uns in diesem Bestreben, die Silas zu befolgen, noch bestärken, indem wir ein Gelöbnis ablegen. Wir geloben vor uns und den anderen, uns nach diesen Silas zu verhalten. Im Zen legen wir dieses Gelübde im Rahmen einer Zufluchtnahme ab, eine Zeremonie, die morgen stattfinden wird. Gelöbnis, Gelübde, das hat so etwas Katholisches an sich. Nicht, dass ich damit Probleme habe, ich bin mit einer Katholikin verheiratet, aber es hat so was, ich sag mal Katholisches an sich. Ich kenne einige, die sich da nicht drauf einlassen wollen. Hauptsache Sazen und Bewusstheit üben, aber kein Gelübde ablegen. Dahinter steckt, bewusst oder unbewusst, die Angst, dass wir uns selber dann an der Messlatte der Silas messen und versagen. Oder dass andere uns an der Messlatte der Silas messen. Und da kann ich nur sagen, die Silas dürfen wir nicht als Messlatte benutzen. So ungefähr, ich bin schon so weit mit dem Sila und der andere ist erst so weit oder schon so weit, noch weiter als ich und so weiter. Es geht bei den Silas immer darum, uns auf den Weg zu begeben. Und der Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Also bitte achtet darauf, Silas sind keine Messlatte, sondern ein Wegweiser. Wir können diese Zufluchtnahme und das Gelöbnis, die fünf Silas zu befolgen, auch gut und gerne mit einer Hochzeit vergleichen. Meine Frau Su und ich haben genau hier in der Sendo vor 26 Jahren buddhistisch geheiratet. Seitdem sind wir immer achtsam und liebevoll miteinander umgegangen. Ihr lacht? Ja, alle, die uns kennen, lachen. Wir haben uns darum bemüht und sind immer noch dabei, uns zu bemühen, achtsam und liebevoll miteinander umzugehen. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Wir hätten das vielleicht auch ohne Heirat getan. Aber so ein Gelöbnis wie das Heiratsversprechen ist eine Selbstverpflichtung. Eine Selbstverpflichtung, das zu üben, das achtsame und liebevolle miteinander umzugehen. Genauso verhält es sich auch mit dem Gelöbnis, die fünf Silas zu befolgen, also der Zufluchtnahme. Wir geloben, unser Bestes zu geben, um diese Silas zu beachten. Manchmal zögern wir allerdings, unser Bestes zu geben. Im Regelfall dann, wenn unser Ego dazwischen steht. Die Silas helfen uns dann, genau das wahrzunehmen. Deswegen schlage ich euch vor, euch jeweils für eine gewisse Zeit, vielleicht 2-3 Monate, ein Sila besonders vorzunehmen und euch genau zu beobachten, wie ihr mit diesem Sila umgeht. Und ihr werdet feststellen, dass diese Beschäftigung mit den Silas ein gefährlicher Ort ist. Genauso gefährlich wie in einem Baum sitzend zu meditieren. Sobald Meister Dorin beim Sazen mit seinen Gedanken abschweift, besteht die Gefahr, dass er vom Baum fällt. Und sobald ihr im Alltag nicht mehr bewusst im gegenwärtigen Augenblick verweilt, besteht die Gefahr, dass ihr das Sila nicht mehr befolgt und Unrechtes tut. Wenn Meister Dorin also zu Hakurakuten sagt, nicht so gefährlich wie ihre Position, spricht er nicht nur von der gefährlichen Position eines Provinzgouverneurs, sondern auch von unser aller gefährlichen Position, wenn wir vom gegenwärtigen Augenblick abschweifen und dabei verpassen, das Rechte zu tun und sogar oft das Unrechte tun, zu dem uns unser ich-zentrierter Geist verführt. Lasst uns dieses Session dazu nutzen, uns anzuschauen, wann unser Geist abschweift und wann er dazu neigt, Unrechtes zu tun. Aber lasst uns auch die Momente wahrnehmen, wo wir im Augenblick verweilen und damit genau das Rechte tun. Und das gilt auch für den Alltag. Schaut nicht nur immer dahin, wo ihr versagt habt, wo ihr aus der Astgabel gefallen seid, sondern nehmt auch diese Momente wahr, wo ihr genau das Rechte getan habt. Diese Momente könnt ihr unfehlbar daran erkennen, dass sie überhaupt keinen Beigeschmack haben von irgendetwas. Sie sind im Moment nicht erkennbar. Das liegt daran, dass das Rechte sich selbst tut, wie Dogen es ja geschrieben hat auch. Aber im Nachhinein könnt ihr das wahrnehmen. Da war eine Situation, ich denke, ihr kennt sie alle, solche Situationen, da war eine Situation, wo ich einfach da war, präsent, mit einem panoramischen Blick für alles, was im Moment notwendig war. Vielleicht war gar nichts notwendig und genau das war das Präsentsein. Und genau dann habt ihr das Rechte getan. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.